So, herzlich willkommen zum Podcast. Heute mit Eckhard Knörer, Franz Müller, Susanne Heinrich und mir, Frederik Jäger. Wir reden zu Beginn über die DFFB und werden in der zweiten Runde noch über Art Girls sprechen von Robert Brahmkamp. Für den Augenblick zur DFFB-Thematik eine ganz kurze Einführung. Es ist eine komplexe Angelegenheit, die schon vor vielen Jahren angefangen hat. Man muss dazu wissen, dass die DFFB eine GmbH ist, die dem Land Berlin gehört und offiziell gar keine Filmhochschule ist, sondern eine Akademie. Und bei der die Strukturen so ausgelegt sind, dass die Senatskanzlei und dessen Chef Björn Böning aktuell gleichzeitig dem Kuratorium vorsitzt. Und dieses Kuratorium kann darüber entscheiden, wer Direktor wird an der Filmhochschule der Akademie. Und über die Neubesetzung gibt es immer wieder Streit. Zuletzt war Jan Schütte gegen den Willen von Dozenten und Studenten eingesetzt worden. Nach seinem vorzeitigen Abgang nach 4 Jahren gab es jetzt wieder die Diskussion, wie wird ein neuer Direktor gefunden. Und die Versuche gingen in die Richtung, dass die Senatskanzlei immerhin eine Findungskommission eingesetzt hat mit einem Vertreter, einer Vertreterin von Studentenseite, einem Vertreter von Dozentenseite und 3 Kuratoriumsmitglieder. Die haben Bewerbungen gesichtet und konnten sich am Schluss nicht einigen. Es gab 2 Kandidaten, die quasi dem Kuratorium als Bewerber weitergemeldet wurden. Ein Vorschlag von Studentendozentenseite, das war Sophie Martigneux, ein Vorschlag von Kuratoriumsseite, das war Julian Pössler. Und es kam dann zu einer vorläufigen Berufung, beziehungsweise Pössler wurde ausgewählt vom Kuratorium. Der hat aber den Vertrag letztlich nicht unterschrieben, so wird es zumindest von Senatsseite geschildert. Und weil er nicht unterschrieben hat, gab es dann keinen neuen Direktor. Aber das wäre ja zu einfach gewesen, neu auszuschreiben. Stattdessen hat der Senatskanzleichef einfach nach weiteren Kandidaten gesucht, nach Ablauf der Bewerbungsfrist und auch einen gefunden. Das war Ralf Schwingel, ein Produzent, der in Aussicht genommen wurde vom Kuratorium, also nicht direkt besetzt wurde, noch nicht berufen wurde und in der Zwischenzeit nach Versuchen der Vermittlung oder nach Versuchen irgendwie mit Studierenden und Dozenten zusammenzukommen, hat er dann doch zurückgezogen seine Kandidatur, hat gesagt, dass er nicht mehr bereit ist, die Direktion zu übernehmen. Gleichzeitig gab es ein Gerichtsverfahren bzw. eine einstweilige Verfügung, die die unterlegene Bewerberin Sophie Martigneux angestrengt hat, die auch tatsächlich der Stadt gegeben wurde und die erst jüngst bestätigt wurde, aufrechterhalten wurde vom Berliner Landesgericht, bei der es darum geht, dass die Gefahr besteht, dass der Senat bzw. das Kuratorium einfach jemand Neues besetzt. Und das darf nicht passieren, solange nicht über ihre Klage als unterlegene Bewerberin entschieden wird. Nun zum aktuellen Stand. Der Senatskanzleichef hat jetzt angekündigt, dass er eine neue Findungskommission einsetzen möchte und den Studierenden die Hand ausstreckt, um eine Kommission zu haben, bei der das Kuratorium keine Mehrheit mehr hat. Das ist quasi das Zugeständnis, das er formuliert hat. Und diese Findungskommission soll jetzt neue Bewerbungen, also es wird jetzt eine neue Ausschreibung geben, nach angeblich einem runden Tisch mit Studierenden und Dozenten. Und dann kommt ein neues Verfahren in Gang. Währenddessen wird aber soll auch in Berufung gegangen werden und das nicht gleich ins Hauptsacheverfahren gegangen werden, um die Frage, wie es mit der Bewerbung von Sophie Martigneux aussieht und ob es in Ordnung war, sie nicht zu besetzen. Es gibt sicherlich ganz vieles zu ergänzen zu diesen Zusammenhängen. Vielleicht fangen wir mal an, weil wir haben ja Susanne Heinrich als eine Vertreterin der Studierenden dabei. Vielleicht kannst du kurz ergänzen, wo wir jetzt gerade überhaupt stehen. Also hat es jetzt schon seit der Ankündigung von Böning gemeinsam reden zu wollen, Gespräche gegeben oder wo steht ihr gerade?
Ja, Also das Interessante dabei ist ja schon mal, dass diese Rhetorik der Gemeinschaftlichkeit so ein bisschen die Art der Kommunikation gegenüber oder entgegensteht. Wir haben nämlich tatsächlich auch von dem Angebot des runden Tisches nur wieder über die Presse erfahren. Es gab da keine direkte Kommunikation mit uns. Und auch aus dem Interview im Tagesspiegel haben wir erfahren, dass es keine Mehrheit des Kuratoriums in der Findungskommission geben soll. Es ist aber, glaube ich, immer noch so, dass die Findungskommission oder dass unsere Vertreter in der Findungskommission lediglich eine beratende Funktion hätten. Was nach dem ganzen Verfahren, wie das gelaufen ist, nach einer ganzen Anzahl von Vertrauensbrüchen schon ein bisschen absurd ist, zu glauben, dass man sich da irgendwie einig würde, ohne dass man an der Struktur grundsätzlich was ändert oder eine Mitbestimmung in irgendeiner Weise festschreibt in der Struktur. Eine gesicherte Mitbestimmung und nicht nur eine beratende Funktion unserer Vertreter. Deswegen gab es eben auch von uns einen Verfahrensvorschlag, der bei dieser Anhörung am 10. April in der Sache Mantigny versus DFFB überreicht wurde an Herrn Dr. Reubke. Allerdings darauf gab es, also das war im Grunde eigentlich unsere schon vorher ausgestreckte Hand, und auf die wurde auch wieder nicht reagiert. Wir werden aber weiter an diesem Verfahrensvorschlag arbeiten und haben da zumindest auch Rückenwind durch diverse juristische Einschätzungen, die immer klarer sagen, dass dieser Rückzug auf reines GmbH-Recht und dieses Durchregieren von oben und immer wieder das sich berufen darauf, dass das Kuratorium in seiner Entscheidung nicht beeinflusst werden darf, dass das so im Grunde auch nicht so eindeutig ist, wie das Böning immer kommuniziert, sondern dass es vermutlich verfassungsrechtlich auch für uns interessant wäre, selber zu klagen, da für uns auch die Grundrechte, die Unabhängigkeit der Lehre und die Freiheit der Kunst gelten.
Also vielleicht kann man ergänzen, das ist ja ein ganz merkwürdiges Verfahren auch, also dieses Geheimverfahren sozusagen, fast wie eine Loge, die sich trifft. Keiner weiß so genau, wer da drin ist. Ich habe schon mit Kuratoriumsmitgliedern gesprochen, die dachten, sie sind Mitglied, aber es gar nicht waren. Also ist selbst da herrscht Unklarheit. Und ich glaube, dass dieses Verfahren mal entwickelt wurde, um genau diesen Zugriff der Industrie auf eine freie Hochschule zu verhindern. Und jetzt ist die Situation verrückterweise so, dass der Chef des Kuratoriums, der eigentlich auch, also laut Satzung des Kuratoriums gar nicht der Chef sein müsste, Björn Böning, dass er im Prinzip mit seiner Mission, nenne ich das jetzt mal, den deutschen Film zu industrialisieren, eigentlich genau das jetzt versucht, über das Kuratorium zu erwirken. Und deshalb stehen jetzt die Studenten auf und sagen, das wollen wir auf keinen Fall machen. Ich meine, dass das so lange gut gegangen ist, also mit diesem Kuratorium, ist im Nachhinein betrachtet eigentlich ein glücklicher Zufall gewesen.
Wie meinst du das, Franz? Also, dass das Kuratorium so viele Befugnisse hat, das war früher mal gedacht als eine positive Instanz, oder wie?
Genau, diese Intransparenz war mal so gedacht, dass man sozusagen in der künstlerischen Hochschule irgendwie mit so ein bisschen Geschummel sich Freiheiten erkämpft und behält, die andere Hochschulen nicht haben. Also dazu muss man aber sagen, dass das auch nicht ganz gerechtfertigt ist, weil ich habe an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert und da musste man auch keine Bachelor und keine Scheine machen und nichts dergleichen. Also ist ja immer so diese Angst vor diesem Hochschulrahmengesetz und wie weit wird eine Kunsthochschule plötzlich eine normale Uni, wo man plötzlich in diesen ganzen Zwängen drin ist, was natürlich sehr, also aus meiner Sicht zumindest sehr negativ ist für eine freie Kunstschule.
Das ist also aus der Historie der DFFB ergibt sich auf jeden Fall, dass dieses GmbH-Recht, dass das deswegen ausgewählt wurde, um sich eben dem Staat so ein bisschen vom Leib zu halten. Das Absurde ist, dass es sich ja jetzt gerade umkehrt und eigentlich dazu offenbar Herrn Böning dazu eingeladen hat, da von oben durchzuregieren. Und das Schwierige an dem ganzen Verfahren und an der Intransparenz war auch, dass über Gründe für Entscheidungen auch nie gesprochen wurde. Also dass wir auch bis heute zum Beispiel nicht wissen, warum Sophie Suppartout eigentlich nicht werden darf oder warum Julian Pölzler eigentlich was ihn da so prädestiniert für diesen Job. Und eigentlich auch nachdem, wie das Kuratorium handelt, immer nur von ihren Handlungen ablesen können, was sie eigentlich mit uns vorhaben. Darüber wird tatsächlich auch leider nie offen offen gesprochen. Wobei in letzter Zeit Björn Böning da ein bisschen direkter wird und immer wieder davon spricht, dass er die DFFB schon auch als eine Ausbildungsstätte sieht, wo Leute auf den Markt vorbereitet werden sollen und da sich immer mehr rhetorisch in diese Richtung gerade positioniert.
Also dazu muss man auch sagen, dass dadurch, dass es diese merkwürdige Konstruktion dieser GmbH gibt, also du hast es ja vorhin schon gesagt, Frederik, die DFFB ist keine normale Hochschule. Das heißt aber auch, sie hat zum Beispiel keinen AStA, also keinen allgemeinen Studentenausschuss, wie es an anderen Unis den gibt. Und das heißt, die Studenten haben auch kein Geld. Also sie haben jetzt auch noch nicht mal Geld, um gegen solche Sachen zu klagen. Das ist auch im Moment tatsächlich ein Problem. Also so eine Verfassungsbeschwerde müsste man anstrengen, müsste man jemanden finden, der das macht. Also falls das jetzt irgendjemand hört, falls es irgendeinen Juristen gibt, der da Lust zu hat, wären die sicher sehr dankbar, die Studenten, die sich das im Moment einfach nicht leisten können. Aber unter normalen Hochschulbedingungen würde ein AStA so eine Klage anstrengen mit dem Etat, den er hat, natürlich.
Ich bin dann sicher derjenige, der am meisten Distanz dazu hat, weil ich die Sache zwar verfolge und auch beim letzten Mal schon verfolgt habe, also als Schütte ja in ähnlicher Weise einfach eingesetzt wurde gegen den Widerstand aller. Damals war es noch die Vorgängerin von Björn Böning, Barbara Kessler, die jetzt in Hamburg Kultursenatorin ist. Aber das lief ja damals schon genauso, ist aber durchgegangen. Da war der Widerstand einfach nicht stark genug, obwohl der Widerstand
beziehungsweise wurde er gebrochen und hat sich dann einfach in Frustration auch gegen sich selbst gewendet. Damals haben sich ja dann auch die studentischen Mitbestimmungsgremien abgeschafft. Und das ist sozusagen auch diese zerstörerische Kraft, die leider gerade von diesem Verfahren ausgeht, weswegen wir auch immer wieder sagen, wir müssen das irgendwie aufhalten, wir müssen es irgendwie schaffen, dass es nicht wieder diese Welle von Resignation und Frustration gibt.
Ja, ich meine, soweit ich es mitbekommen habe, waren die 4 Jahre unter Schütte grauenhaft. Mhm. Also er hat genau das Gegenteil von dem dort geschafft, was eigentlich an so einer Hochschule sein müsste, nämlich Freiräume und Platz, Sachen auszuprobieren. Einerseits war er teilweise, glaube ich, einfach nicht präsent, wo man ihn gebraucht hätte. Andererseits hat er Sachen unterbunden, die künstlerisch sogar erfolgreich waren. Also das waren desaströse Entscheidungen, das konnte man damals absehen und es hat sich auch so erwiesen. Vielleicht ist deswegen der Widerstand jetzt auch so stark, weil man die Erfahrungen gemacht hat.
Kannst du das ein bisschen beschreiben? Weil, also wie kriegt man so einen Direktor überhaupt mit? Also es wäre ja auch so eine Frage, spielt der überhaupt eine Rolle? Und also hast du das mitbekommen, in welcher Funktion oder wo das einen Einfluss haben konnte auf das, was an der DFB entsteht, an Film, oder?
Ich habe nur sehr partielle Einblicke. Also was ich mitkriege, sind eigentlich die Leute, die trotzdem interessante Sachen machen. Also das trotzdem gibt es natürlich immer. Insofern kann man sich damit irgendwo auf einem niedrigen Level auch trösten. Außer das Ganze wird so umgestülpt, dass es tatsächlich eine Industrieausbildungsstätte wird. Also unter Schütte war immerhin noch möglich, Sachen abseits zu machen, mit Fred Kellermann teilweise außerhalb der normalen Studien, sich irgendwie mit dem Sachen zu machen. Aber Schütte hat das, nach allem, was ich höre, einfach nicht unterstützt. Der war ein ganz miserabler Kommunikator, also der nach innen wie nach außen in gewisser Weise. Jedenfalls hat er auch das nicht geleistet, was eigentlich auch geleistet gehört, nämlich inhaltlich zu diskutieren. Was ist der Zweck der Sache? Was wollen wir, warum auch fördern? Wen schicken wir auf Festivals? Also auch da gab es, bei vielen Festivalfilmen habe ich mitgekriegt, hatte sich hinterher dann zwar angeheftet, aber vorher eigentlich die Sachen eher abgewertet, also abgelehnt.
Das merkwürdige Kätzchen ist zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür. Der wäre eigentlich verhindert worden. Mhm.
Genau, also ich habe das immer nur so als Signale mitbekommen. Das heißt, ich habe jetzt auch da keinen Insiderblick, aber ich kenne niemanden, der sagt, dass die Schüttejahre in irgendeiner Weise produktiv gewesen wären.
Ich glaube, inzwischen darf man es auch sagen, weil er nicht mehr da ist, dass so Studierende dann so Tricks gefunden haben, zum Beispiel, wenn er gerade weg war, Anträge zu stellen. Also quasi immer dann, wenn er nicht direkt selbst drüber entschieden hat und wusste, okay, seine Vertretung kann dann irgendwie so außerplanmäßige Filme dann auch zulassen und also so zu versuchen, ihn zu umgehen.
Ja, die Frage ist halt jetzt, wie man mit diesem Missverständnis umgeht, dass Björn Böning und nicht nur er, sondern auch andere Mitglieder des Kuratoriums davon ausgehen, dass man so eine Industrieschule braucht. Also meiner Meinung nach braucht eine Industrieschule kein Mensch. Also das, was man sozusagen da lernen kann, kann man genauso gut in der Praxis lernen. Also wenn man Beleuchter werden will, Kameramann, kann man alles über Assistenzen, Regieassistenzen schneiden, kann man alles auf sozusagen auf dem Markt, den es eigentlich nicht gibt, aber auf unserem merkwürdigen subventionierten, halb subventionierten Markt lernen und könnte sich prima ausbilden in der Praxis. Das, was man aber nicht kann, sind eben diese Freiheiten, die man an der Kunsthochschule hat, nämlich dass man scheitern kann, dass man ohne Zwang Leute trifft, mit denen man sich anfreunden kann und zusammen was machen kann. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die den tatsächlich natürlich, die jetzt auch nicht dem Industriemodell komplett widersprechen würde, die aber natürlich viel stärker ist, wenn Leute auch mal sich irgendwie langweilen können oder irgendeinen Quatsch zusammen machen, dass sie sich wirklich miteinander anfreunden. Und das ist, finde ich, das, was dem deutschen Film total fehlt, dass Filme von Freunden mit Freunden gemacht werden. Also das klingt jetzt bescheuert, ne? Also kann man natürlich jetzt sagen, klar, Til Schweiger macht das auch mit seinen Freunden. Das finde ich auch tatsächlich einen positiven Aspekt an der Art, wie er seine Filme macht. Aber es ist trotzdem relativ selten und die Möglichkeiten, also diese Freunde zu finden, die hat man an der Filmhochschule und die hat man da anders und man kann mit denen auch andere Sachen machen, wenn diese Schule frei ist, als in so einer Schule wie Ludwigsburg, wo du auch viel reglementierter bist. Natürlich kann man sich da auch, wie Stefan Kromer oder Daniel Nocke, sich seine Nische erkämpfen und auch sich durchsetzen, aber grundsätzlich, also eine Berechtigung für eine Industrieschule, ich wüsste nicht, woher man die nehmen sollte. Also.
Und eine rein handwerkliche Ausbildung haben wir ja auch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht irgendwie wüsste, wie man mit Final Cut umgeht oder so. Wir haben ja auch dieses eine generalistische Jahr, wo wir alle alles lernen und wo auch die Regisseure lernen, Licht zu setzen und so weiter. Und das macht alles total Sinn. Aber tatsächlich herrscht auch gerade gar nicht mehr so ein Klima, das ist was einladend wäre zum Experimentieren oder auch zum Scheitern. Ich beobachte dagegen eher auch Ängste schon von Zweitjahresstudenten, die sich Sorgen machen, dass ihr Film hoffentlich auf genug Festivals läuft. Und das ist natürlich ein bisschen absurd und auf jeden Fall ist das innovationsfeindlich und sorgt jetzt nicht gerade dafür, dass man sich da irgendwie ausprobiert.
Ist ja relativ unklar eigentlich, was die Filmpolitik oder die Berliner Kulturpolitik will. Also, weil du hast gesagt, irgendwie der Eindruck entsteht, dass sie irgendwie so eine Industrieausbildungsstätte wollen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Mein Eindruck ist ja eher, dass die selbst nicht so recht wissen, was sie wollen, dass sie auch die Findungskommission eingesetzt haben, eigentlich als aus so einer Geste heraus, wir versuchen mal was zu machen, dass wir irgendwie nicht wieder in die gleiche Bredouille kommen wie unsere Vorgänger und man wird sich schon irgendwie einigen können, also vielleicht auch naiv oder blauäugig einfach so hineingesteuert ist in die Situation und gar nicht weiß, wie man da rauskommt. Also ich bin mir nicht so sicher, dass die wirklich so einen Masterplan haben, also jedenfalls von dem, was ich so lese und höre, ist es eher so eben nicht, weil dann hätten sie es irgendwie vielleicht geschickter anstellen können, wenn sie gewusst hätten, was sie wollten.
Aber warum herrscht dann so eine Angst vor dem, was wir wollen? Denn es ist ja zum Beispiel eigentlich relativ klar, was wir wollen und wir kommunizieren das auch relativ klar. Und es ist zum Beispiel so, dass wir einen Diskurs wollen und dass wir auch so einen Moment von Akademie-Öffentlichkeit wollen und zum Beispiel die Bewerber hören wollen in öffentlichen Vorlesungen, was ja an normalen Hochschulen absolut gängig ist, einfach um zu schauen, kann derjenige kommunizieren, Und gerade in unserer Situation hat er auch die breite Unterstützung der Akademie, was ja nach den Schüttejahren nochmal wichtiger geworden ist, diese Frage. Warum hat man davor so viel Angst? Warum muss da in einem Interview gesagt werden, ich habe keine Lust auf öffentliche Turnhallenveranstaltungen mit Klatschometer? Ich verstehe es nicht.
Ich glaube, die haben Angst, dass sie in der Argumentation, also argumentativ unterliegen, also ganz einfach. Weil die Webseite von Björn Böning, ich weiß nicht, ob jemand von euch sich mal das Vergnügen gemacht hat, sich das anzusehen, die ist, da steht auf der Startseite immer noch sein Vortrag während der Berlinale, Wandel als Chance für eine filmische Industriepolitik. Also alleine dieser zweite Ausdruck für eine filmische Industriepolitik, das spricht ja Bände. Was soll denn das sein? Also eine gemalte Industriepolitik, das fällt mir natürlich ganz toll. Was er damit meint, ist eine Filmindustriepolitik. Aber dann liest man weiter und man merkt natürlich immer mehr, das ist totaler Quatsch. Wir haben in Deutschland keine Filmindustriepolitik, weil er will ja auch die Subventionen weiter genauso nutzen, im Prinzip wie sie im Moment genutzt werden. Da ist ja auch wenig Visionäres drin jetzt in diesem Abschnitt. Und er will auch, dass das Fernsehen genauso weitermacht mit dem Film, wie es das bisher tut. Und er will auch, dass sich eigentlich mit den FFA-Geldern nichts ändert. Im Prinzip ist da überhaupt keine Vision. Und man fragt sich dann doch, ob das nicht eine Vermeidungsstrategie ist, sich dieser öffentlichen Auseinandersetzung zu stellen. Also ich glaube, er wäre gut beraten, sich ein bisschen schlau zu machen. Ich meine, ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er weder Film noch also Wirtschaft studiert hat, aber er muss sich gute Berater suchen und die hat er ganz offensichtlich nicht.
Ja, ich meine, er hat keine Haltung und er hat keine Ahnung. Also das geht aus den Sachen, die er öffentlich vorträgt, das sind natürlich auch geschriebene Texte vermutlich und die Sachen, die auf der Website stehen, die seine ganze Karriere, daraus geht das ja sehr klar hervor. Und wenn man keine Haltung und keine Ahnung hat, ist das schon mal per se problematisch, aber relativ normal in der Politik. Aber da muss man tatsächlich zumindest diese Einsicht haben und sich dann wenigstens schlau machen, wo die Fronten verlaufen oder zumindest, also die Fähigkeit muss man ja haben, diese Metafähigkeit zu reflektieren, wo die Positionen sind, auf die man sich setzen kann und welche man haben kann. Und davon ist ja auch keine Spur vorhanden. Ich meine, das zieht sich natürlich durch, nicht nur durch die Filmpolitik und nicht nur durch die Berliner Politik. Also auch wenn ich gerade lese, was jemand wie Monika Grütters da gerade über Internet und Digitalität von sich gibt, da kann man ja eigentlich nur davonlaufen. Aber das ist natürlich der Hintergrund, das ist die Person, mit der man es zu tun hat.
Also verheerend dabei finde ich, dass diese Person jetzt, also ich nenne jetzt einfach mal weiter Björn Böning mit dem Namen, weil ich finde, er ist einer der Hauptverantwortlichen für diese Entwicklung, dass da ein Mensch ist, ich glaube, er ist 36 und er ist auf einer Mission unterwegs und diese Mission scheint so drängend für ihn, dass er darüber glaubt, demokratische Prinzipien einfach über Bord werfen zu können und ich finde, das geht überhaupt nicht, also deshalb habe ich mich da jetzt engagiert, weil ich das toll fand, dass die Studenten sich da sagen, das geht nicht, das können sie nicht machen und das geht nicht mit uns. Also ich, und das ist ja auch das Verrückte jetzt in der Presse, wenn man die Artikel liest, dass die immer damit enden, aber die Fronten bleiben verhärtet. Das ist ja Quatsch. Also erstmal muss ja ein demokratisches Verfahren da sein, damit man sich überhaupt streiten kann, um verhärtete Fronten zu haben. Also die demokratische Grundbasis ist ja noch nicht mal gegeben.
Ich meine, was heißt, er hat eine Mission? Seine Mission ist die Karriere. Also der,
genau, das meinte ich
damit. Ja, also der guckt, wie er sich verhalten muss, um da jetzt nicht irgendwie in Karriereschwierigkeiten zu kommen. Wenn er dann wenigstens eine Mission im Sinne von einer Haltung hätte, und selbst wenn es dann die aus unserer Sicht komplett verkehrte wäre, nämlich wirklich irgendwie Filmindustriepolitik machen zu wollen, was eigentlich an sich schon in Deutschland eben Quatsch ist, dann hätte man wenigstens einen Gegner und dann könnte man da wenigstens gegen argumentieren.
Nee, völlig richtig, es ist eine rein private also Mission, eben möglichst schnell Karriere zu machen. Und darüber wird ja nicht nur irgendwie sozusagen, der Film kommt da ein bisschen unter die Räder und die DFB von mir aus auch, aber es hat ja auch nichts mehr mit der SPD zu tun, wenn man sich das ansieht, was er da, ich meine, der Mann stellt sich da hin und spricht über die GEZ-Gebühren, als wäre das also irgendwas, ein Grundgut, also ich meine, kein Wort davon, dass die GEZ nicht progressiv ans Einkommen gekoppelt ist, also im Prinzip, also und teilweise Sachen, die man eher von der FDP erwartet als von der SPD. Das ist wirklich seltsam.
Ich meine, es ist symptomatisch. Ich kann mich selbst nicht mehr hören. Und das, wenn ich das Wort Kosslick in den Mund nehme und du sagst, dann sagt man nicht Kosslick. Aber das ist halt genau der Punkt. Es ist auf der ganzen Ebene der Filmpolitik und der Kulturpolitik gibt es eben keinen Diskurs, gegen den man sich auch nur wenden könnte. Weil irgendwie gibt es immer die Sekundärerwägungen, komme ich damit durch, bin ich damit erfolgreich, nütze ich damit meiner Karriere. Aber es gibt eben keine Positionierung. Das ist politisch sozusagen pragmatisch klug. Aber es ist aus meiner Sicht verheerend.
Es ist gefährlich, vor allen Dingen, weil wir da auch, also weil die DFB mit ihrer ganzen Tradition zum Spielball wird oder so auf also irgendwie auf so einem Feld, wo Leute so Selbstbefriedigungsspiele machen oder ich weiß nicht, was da eigentlich praktiziert wird, aber auf jeden Fall keine sinnvolle Kulturpolitik und das gefährdet einfach das Erbe von einer sehr wichtigen Institution.
Ich meine, in dem Fall war es jetzt so, dass Fehler gemacht wurden, das fand ich auch interessant, das habe ich auch der Katharina damals von Anfang an gesagt, das ist ein guter Moment, jetzt hier mal einzuhaken, weil hier kann man einhaken, weil die haben ganz gravierende Fehler gemacht. Und wenn Ralf Schwingel sagt, diese Entscheidung, seine Bewerbung zurückzudatieren, wäre unglücklich gewesen, ist das natürlich ein Witz. Das war kriminell. Also es ist ein juristisch relevante Handlung gewesen. Also das ist nicht einfach unglücklich. Also, und das finde ich, ich fände es natürlich toll, jetzt wenn man in dem Zusammenhang entweder Björn Böning dazu bringen würde, mal wirklich in sich zu gehen, umzudenken. Das ist natürlich als Humanist meine größte Hoffnung. Und wenn er das nicht tut, dann sollte sein Vorgesetzter, der regierende Bürgermeister, Konsequenzen ziehen und jemanden, der solche Dinge tut, irgendwie bitten, einen anderen Posten zu übernehmen oder zumindest diesen Posten nicht weiter zu behalten.
Ich meine, es ist ja auch so, wenn man das mal alles beiseite lässt, die Frage, was könnte herauskommen, wenn Bjørning sich so durchsetzt, wie er sich das vorstellt. Wen sollte die DFFB denn dann noch interessieren? Die ist doch ein Ausbildungsort für künstlerische Filme. Man muss jetzt nur...
Das könnte man schon ändern, oder?
Ja, aber dann braucht man sie auch nicht mehr. Also wenn man sie braucht, und natürlich würde ich sagen, braucht man sie genau dafür, dann ist sie das. Und dass in Deutschland, sagen, das ganze Feld des künstlerischen Films komplett auf dem Hund ist, ist jetzt auch so ein bisschen blöd zu sagen, okay, in Cannes läuft jetzt wieder kein deutscher Film, aber es ist natürlich symptomatisch. Ich wüsste auch keinen, der da laufen sollte aktuell. Also da ist im Moment einfach nichts los. Und wenn, dann müsste man doch, selbst wenn man seinen deutschen Film erfolgreich machen will, was immer man von dem Ziel hält, dann kann Erfolg doch nur heißen, Filme herzustellen, die sichtbar sind, die international gespielt werden, die Leute auf der ganzen Welt sehen wollen und in Deutschland natürlich auch. Und das kann nur gehen, nicht indem man irgendwie so in die deutsche Subventionsindustrielandschaft weiter Geld reinpulvert und handwerklich gut ausgebildete Leute, die aber im Kopf natürlich total unfrei sind, sondern kann man das nur machen, indem man Freiräume zur Verfügung stellt.
Ja. Und es könnte ja auch eine Chance sein zu sagen, diese kleine Klitsche mit ihren 5 Millionen, wir geben denen einfach, was sie wollen und lassen die mal machen und gucken mal, was rauskommt. Könnte man ja auch argumentieren, aber das ist offenbar da nicht angekommen.
Was ich ganz interessant finde, ist diese Frage der Strukturen und auch was jetzt in Aussicht gestellt wurde vom Gericht, also was die GmbH-Struktur angeht. Also ist es eigentlich rechtens, dass jetzt zum Beispiel ein Land wie Berlin die GmbH-Struktur einsetzt, um damit eigentlich einen direkteren Zugriff zu haben. Also das ist jetzt meine Interpretation. Man kann, wie gesagt, ich habe auch Verständnis dafür, dass man sagt, irgendwie, man wählt eine Struktur, damit die flexibler agiert, meinetwegen. Aber die Frage ist ja trotzdem, ist es dann gerechtfertigt, mit so einer Struktur zu sagen, okay, es ist privates Recht und in dem Moment müssen wir uns nicht mehr zum Beispiel den Ausschreibungsmodalitäten unterwerfen, die ansonsten öffentliche Stellen oder öffentliche Ämter hätten. Und da fand ich sehr interessant, ich habe mir diese Begründung angehört, der Richterin, und die meinte eben, dass sie davon ausgeht, dass alles dafür spricht, dass es einem öffentlichen Amt eigentlich vergleichbar ist, so ein Direktorenposten an der Akademie, und dass, wenn sie sich anguckt, wie die aufgestellt ist, was die macht, dass es alles aussieht wie an einer anderen Hochschule, und dass solche Hochschulen eben üblicherweise also auch öffentlich getragen werden, und es ist ja auch so, dass sie zu 100% von dem Land Berlin gehört, selbst wenn da manchmal irgendwie kleine Fördersummen noch da reinkommen, aber sie gehört dem Land Berlin, und dass sie sich deswegen sehr, sehr wahrscheinlich, also das Urteil Hauptsacheverfahren war ja noch nicht, dass sie jedenfalls davon ausgeht, das hat große Aussicht auf Erfolg, diese Klage, und dass es vermutlich so sein würde, dass man sich dann eben auch dem so unterwerfen muss, also dass Berlin dann eben nicht frei entscheiden kann und eben nicht sagen kann, wir besetzen jetzt einfach, die haben ja ein Kuratorium, das sie vollkommen selbst besetzen können, also die können jederzeit das Kuratorium ändern, die können jederzeit, können sie sagen, wir berufen alle ab und berufen neue 6 Leute oder 5 Leute plus jemand von denen, und dann können sie ja sehr frei einfach jemanden da einsetzen und können ja auch letztlich, also durchregieren, klingt jetzt so, als würden die da wirklich sitzen und irgendwie was orchestrieren, das tun sie natürlich nicht so direkt, aber sie können natürlich, letztlich agieren die dann so, als wären das Angestellte von denen, also die Direktoren. Ich fände auch interessant, darüber nachzudenken, was hätte das für Konsequenzen vielleicht für andere Stellen. Also nicht nur für die, ich finde es super, dass es durch die DFFB und auch durch die Klage von Sophie Martineau jetzt überhaupt auf der Ebene diskutiert wird, weil das ja bislang wurde halt darüber diskutiert, wer ist es, wie wird die jetzt ausgesucht, aber dass es da vielleicht auch eine tatsächlich Grundlage gibt, hinter die man nicht zurückgehen kann und dass die erstritten werden muss.
Ja, das finde ich ganz interessant.
Dieses Phänomen gibt es ja in anderen Bereichen auch. Es gibt ja zum Beispiel diese, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch da auskennt, diese öffentlich-rechtlichen Töchterunternehmen wie die Bavaria, die Colonia Media, die Ghetto. Das sind ja alles Gründungen im Prinzip, die ganz ähnlich funktionieren. Da wird eine GmbH aufgemacht und dann behauptet, also ich finde einfach nur behauptet, es sei ein marktwirtschaftliches, freies Unternehmen. Natürlich sind das hundertprozentig öffentlich-rechtliche Töchter, aber die agieren dann auch so, also da hat man dann auch natürlich einen Einfluss drauf, wie man den auf ein normales Unternehmen nicht hätte. Und das ist alles so ein, also ich finde, es ist schwierig, vor allem wenn diese Sachen über mehrere Jahrzehnte laufen, irgendwann geht das halt schief. Also dann verselbstständigt sich so ein Apparat und die Leute wissen gar nicht mehr, dass sie eigentlich auftreten müssten wie öffentlich-rechtliche Angestellte. Und die treten dann auch wie also Bernd Eichinger oder so, also, wie, also der auch natürlich fast nur mit Subventionen Filme gemacht hat. Das ist diese komische Situation und da finde ich die DFB im Moment auch ein ganz gutes Beispiel für. Also diese Behauptung eines Markts, die Forderung nach einem Markt, aber eigentlich keiner von denen, die das da fordern, will den haben, weil die leben alle ganz prima von dieser Subventionswirtschaft.
Ist es dann zum Beispiel vergleichbar mit dem Medienboard, das auch eine GmbH ist? Ist es eigentlich legitim, dass Fördereinrichtungen in Form von GmbH gegründet werden? Also es gibt sicherlich Argumente auch dafür. Also Leute sagen zum Beispiel, früher, als es keine GmbHs waren, waren solche Behörden extrem verfilzt oder dass da hauptsächlich irgendwie Parteileute drin saßen und das ist vielleicht Bürokratie oder so, vielleicht habt ihr noch andere Argumente. Also was würde dafür sprechen? Also es gibt ja sicherlich nicht nur falsche Gründe, um sich solche Strukturen zu suchen.
Ich meine, wenn man jetzt grundsätzlich der Meinung ist, dass man diese Subvention braucht, also ich bin mir nicht so sicher, aber es kann sein, dass man sie braucht. Ich bin nicht sicher, ob die Filme dadurch besser geworden sind in Deutschland, aber das ist ja ein weltweites Phänomen, also zumindest europaweit.
Aber mehr gibt es davon.
Es gibt mehr Filme. Mehr. Viel, viel mehr Filme. Ja. Aber ich... Also ich finde es ganz, ganz schwierig, darüber zu reden, wie man sowas reformieren kann. Lars-Henrik Gass hat gerade so einen Artikel zur Novellierung des Filmfördergesetzes geschrieben, den ich sehr gut finde. Aber es ist natürlich, es ist ein ganz heikles Feld. Also meiner Meinung nach wäre also Subventionen dafür da, Freiräume zu schaffen. Das heißt, Leuten Geld zu geben, um Ideen zu entwickeln. Also wenn es sowas geben sollte wie eine Förderung, dann sollte die dafür da sein, für die sozusagen für die Basis von der Filmwirtschaft und nicht für das sozusagen das High-End. Das kann man natürlich auch machen und jetzt sind die so groß geworden, dass das sicher dazugehört. Also, aber dass der Kern quasi dieser Subvention und was wozu jetzt auch eine Filmhochschule gehört, also der wird ja immer mehr vernachlässigt. Also das, wo sozusagen die verrückten Ideen herkommen könnten, warum andere Leute im Ausland sich einen deutschen Film angucken könnten. Also das fehlt halt bei diesem, ist verloren gegangen, sagen wir mal so. Es gibt ja in NRW neben der Filmstiftung, also der Film- und Medienstiftung heißt sie jetzt, auch noch das Filmbüro, das heißt Produktion 2 inzwischen. Da gab es einen recht, also für meine Verhältnisse, also meine Begriffe, einen recht unglücklichen Übergang, wie der Filmstiftung einverleibt wurde. Das finde ich eine tolle Förderung. Also da könnte man ja auch mal überlegen, ob man nicht so eine Förderung hier erstmal in Berlin gründet. Das finde ich eigentlich skandalös, dass die Berliner auch so eine freie Künstlerförderung gar nicht haben, wo drei Filmemacher entscheiden oder drei Filmschaffende, wer das Geld bekommt. Das sind nur 3 Millionen Euro im Jahr in NRW, aber dadurch entstehen Filme, also durch diese merkwürdige Förderung. Und relativ schnell, das ist auch nicht ländereffektabhängig, das heißt, man ist auch flexibel mit dem Geld. Also ich glaube, man könnte einen Haufen Sachen, gute Sachen machen, um diese Landschaft hier zu beleben. Also auch innerhalb der Förderung, aber deine Frage, da bin ich, muss ich ehrlich sagen, die kann ich nicht beantworten.
Ich meine, dazu müsste das halt politisch gewollt sein. Deswegen weiß ich gar nicht, ob Rechtsformen jetzt, man kann natürlich alle Rechtsformen so zurechtbiegen, dass es einem dann doch wieder passt. Also wie er es ja beschreibt, ursprünglich war diese Kuratoriumsidee ja vielleicht wirklich mal so als Puffer gegen die Politik gedacht oder da hat man nicht bedacht, dass der Gegner nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft ist und die Filmförderwirtschaft, die da ja jetzt und Fernsehförderwirtschaft, die da jetzt ja dick drin sitzt, soweit ich weiß.
Also sehr, sehr einseitig besetzt.
Also ich glaube, es gibt keine Rechtsformen, die nicht kolonisiert werden können durch Geld und Macht. Insofern glaube ich nicht unbedingt, dass Rechtsformänderungen ein Ansatz sind. Aber der Ansatz kann natürlich nur sein, politisch, filmpolitisch, künstlerisch Positionen zu formulieren, für die man kämpft.
Es gibt ja, glaube ich, keinen Filmpolitiker oder Politiker in dem Bereich, der nicht wünscht, dass deutsche Filme in Cannes zum Beispiel laufen. Das wünschen die sich ja alle. Die fliegen auch gern, also Björn Böning tweetet dann auch irgendwie seine Fotos von den Oscars, wo er dann mit Kirsten Niehaus, die auch im Co-Autor.
Aber da glaube ich, da muss ich jetzt widersprechen. Ich glaube, Björn Böning ist das relativ egal, ob das deutsche Filme sind. In seiner Rede hat er Budapest Hotel genannt. Ja. Das ist hier produziert worden. Und das reicht ihm, weil damit kommt er auch nach Cannes. Also ob das deutsche Filme sind, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er da, also dass er das nicht wollte, kann schon sein, aber es ist ihm eigentlich auch egal, glaube ich, weil auf den roten Teppich kommt er auch mit dem anderen Produkt sozusagen.
Gut, jetzt sind wir in dem Sonderfall nochmal zusätzlich, dass noch nicht einmal eine Koproduktion im Wettbewerb läuft. Normalerweise gibt es ja immerhin irgendwie diese Koproduktion. Es gibt ja auch diese Sachen, dass sich alle immer an allem beteiligen wollen, also dann mit ganz kleinen Summen, dass irgendwie so Filme von etablierten Autorenfilmern, die in Deutschland minoritär koproduziert werden, dass die dann auch eine kleine Unterstützung kriegen von den Förderungen, dass die dann zumindest sagen können, Medienboard ist in Cannes oder NRW oder
dann MFG. Das Newsletter in meinen Posteingang. Pressemeldung. Wir sind in Cannes und da guckt man, oh, bei mir auch. Das ist doch was anderes, der hier. Ja.
Aber also ich wollte eigentlich darauf hinaus, okay, die hätten ja jetzt sicherlich nichts dagegen, ja. Also die hätten, also das gehört sicherlich schon zu deren Zielen, wenn die sich mal notieren, was müssen wir schaffen mit diesem Instrument der Filmförderung und sicherlich auch mit dem Instrument irgendwie einer Filmschule. Das kann ruhig auch alles dem dienen, das wäre sicherlich schön und da würde sich keiner drüber beklagen und die wissen aber sicherlich nur nicht wie.
Ja, ich glaube auch. Also die reden teilweise nur einseitig mit Menschen und ich glaube auch, man muss dieses Gespräch suchen. Also ich glaube, man muss. Also ich habe zum Beispiel mit der Film- und Medienstiftung echt die Erfahrung gemacht, wenn man da hingeht und mit den Leuten spricht, die hören einem schon zu. Das ist nicht so, dass die das überhaupt nicht interessiert. Für die ist es dann manchmal, denken die, ach so, so kann man auch Filme machen oder so kann man auch leben als Filmemacher und so. Ich glaube, also diese Kommunikation ist auch extrem schwach. Also viele Leute haben wahnsinnig Angst davor, sich öffentlich zu äußern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man relativ offen sagen kann, was man denkt. Man muss es ein bisschen mit Humor machen und manchmal muss man es auch einfach, wenn es also aus dem Herzen kommt und direkt ist, glaube ich nicht, dass man dafür, es gibt auch Fälle, wo Leute natürlich dafür bestraft werden, die machen dann zwei Filme nicht und so, dann muss man halt einen anderen machen, das geht dann vielleicht auch irgendwie. Aber eigentlich muss man auch sagen, die Filmemacher sind auch zu, also finde ich, so pauschal gesehen, ist natürlich blöd gesagt, aber ich glaube, man kann viel mehr, also die direkte Kommunikation suchen, anstatt immer nur zu jammern. Also das passiert halt auch sehr wenig.
Es ist aber tatsächlich zum Beispiel sehr schwierig von Böning überhaupt irgendeine klare Position zu bekommen. Also wir haben ja schon oft und auf verschiedenen Wegen die Kommunikation versucht anzustrengen und da gab es ganz oft den Versuch von ihm, sich auf so legalistisches Vokabular zurückzuziehen oder zu sagen, ihm seien rechtlich die Hände gebunden und das Kuratorium muss allein entscheiden und so weiter und so fort. Und es gibt auch kein gesteigertes Interesse von Seiten des Kuratoriums, sich unsere Positionen anzuhören oder mit uns über den Begriff der Forschung oder des Freiraums oder des Biotops oder irgendwas zu sprechen. Und nur deswegen ist es ja quasi auch so eskaliert, dass wir jetzt selber juristische Schritte einleiten müssen. Das ist ja überhaupt nicht das, was wir wollen. Es wäre ja tatsächlich eher wünschenswert, dass das Kuratorium ein Organ ist, was im Sinne der Akademie, für die Akademie wohlwollend, verständnisvoll entscheidet. Aber das tut es offensichtlich nicht. Und da müsste man vielleicht auch nochmal über die Zusammensetzung des Kuratoriums sprechen oder darüber, warum eigentlich Björn Böning als Chef der Senatskanzlei der Vorsitzende ist und warum diese Berufung, wie die funktioniert. Da ist es unglaublich schwierig, darüber überhaupt was rauszufinden.
Also Björn Böning meinte ich jetzt auch nicht damit. Das weiß ich, dass ihr versucht habt, mit denen in Kontakt zu treten. Also ich meine, ihr habt alles getan, was da möglich war. Also das habe ich schon mitbekommen. Also
mit dem Kuratorium auch?
Mit den Kuratoriumsmitgliedern genauso. Also das ist ja das Vertragte an dieser Situation jetzt mit der DFFB, dass es da überhaupt niemanden gibt in diesem Kuratorium, den man ansprechen könnte und der Lust hätte, sich mit den Studenten zu unterhalten oder auch mit den anderen Angestellten.
Habt ihr nicht mal versucht, mit den einzelnen Kuratoriumsmitgliedern zu sprechen?
Doch, also ich weiß, dass ja Katinka und Markus, unsere beiden Vertreter, unsere Dozentenvertreter und unsere Studentenvertreterin, das auch immer wieder versucht haben, auf jeden Fall. Also da wurde, glaube ich, keine Gelegenheit von uns ausgelassen.
Vielleicht mal eine andere Frage. Wie sähe denn der optimale oder die optimale DFFB-Direktorin aus? Ja, das ist ja auch so die Frage, ja, jetzt nicht als Person, sondern was strukturell. Also ich glaube, der Vorbehalt gegen Sophie Martigneux zum Beispiel, nicht nur jetzt von Bönigs Seite, die sicher zu künstlerisch und zu wenig handhabbar ist. Aber natürlich ist es ein Problem, dass man ihr nicht zutraut, sozusagen einerseits die Kommunikationsaufgaben, die Repräsentationsaufgaben, und auch das diplomatische Geschick, das man auf dem Posten ja auch haben muss. Aber wäre das schon eine Stellenbeschreibung? Zum Beispiel, also soweit ich weiß, wurde zum Beispiel auch einfach nur unverbindlich jemand wie Christian Petzold gefragt, ob er das machen wollte. Und der sagt schon, nee, das würde er nicht machen, weil er dann einfach nicht mehr zum Filmemachen käme. Also sollte es jemand sein, der künstlerisch möglichst stark profiliert ist, ist das vielleicht sogar eher ein Problem?
Also ich glaube, im Fall von Sophie Martigneux finde ich das schon sehr unhöflich, ihr das sozusagen vorweg abzusprechen. Also wenn die jetzt unter normalen Bedingungen, also wie das früher mit dem Kuratorium glücklicherweise einigermaßen gut lief, Direktorin geworden wäre, warum soll die nicht in der Lage sein, so eine Hochschule zu führen?
Oder also sich die entsprechenden Mitarbeiter zu suchen oder Berater zu suchen, die genau vielleicht diese administrativen Fähigkeiten mitbringen? Oder
sie eckt halt auch mal irgendwo an und mein Gott, aber ich meine, davon geht die DFB nicht unter. Und im schlimmsten Falle würde sie scheitern, aber das wäre auch ein normaler Vorgang an der Kunsthochschule. Also das muss ja auch möglich sein, auch für einen Direktor muss es möglich sein, mit seiner Vision oder Vision ist immer so ein großes Wort, aber mit dem oder was diese Person vertritt, nicht durchzukommen oder das zu sagen, es war nicht gelungen, also das muss ja möglich sein auch.
Also ich habe viel mit Alumni gesprochen, die da sehr unterschiedliche Meinungen haben darüber, wie so eine Figur aussehen könnte und ob das überhaupt Sinn macht, dass es zum Beispiel ein Regisseur ist, der eine starke eigene Haltung hat oder ob ein Produzent oder ein Kameramann oder Kamerafrau sinnvoller wäre, weil die mehr kennen, weil sie offener sind. Da herrschen sehr unterschiedliche Meinungen. Was ich glaube, ist, dass es immer das richtige Direktorium zur richtigen Zeit gibt und dass es jetzt, gerade in dieser Zeit, glaube ich, sehr wichtig wäre, dass es jemand ist, der den Laden von innen kennt und der nicht einfach nur von außen kommt und so ein bisschen irgendwie mit den Energien spielen will, die da gerade sind oder so, sondern dass es jemand ist, der auch den Charakter der DFB nicht verkennt, sondern dafür kämpft, dass der sich neu herausbildet. Denn es ist so, dass der schon am Verschwinden ist gerade und auf verschiedenen Ebenen, auch mit den neuen Herstellungsrichtlinien und so weiter, mit einer stärkeren Durchökonomisierung und Strukturierung der Lehre, die Besonderheiten der DFB, wie auch eben die Drittelparität, gerade akut in Gefahr sind. Also das heißt, im Moment, im Augenblick, glaube ich, bräuchte es zu diesem Zeitpunkt jemanden, der die DFB von innen kennt und vor allen Dingen ihre Stärken kennt und eine klare Vision für die DFB hat.
Dann bräuchte es nicht auch jemanden, der in der Lage ist, mit den Politikern umzugehen? Also bräuchte man eigentlich jemanden, der quasi für dann die richtige Vision zu werben weiß? Oder kann man das so ein bisschen abkoppeln? Also es gibt ja immer diese Forderung vom Senat oder vom Kuratorium zu sagen, Es ist wichtig, dass irgendwie die guten Verbindungen bestehen bleiben zu zum Beispiel so Leuten, die dann auch im Kuratorium sitzen, wie Medienboard, RBB, ZDF, kleines Fernsehspiel, die sitzen ja da drin. Dass es gerade super ist, dass die da drin sind, weil die dann die vermitteln und die Studenten irgendwie involvieren. Ist das gerade sinnvoll oder ist es verkehrt herum gedacht?
Also ist sicher sinnvoll, aber Sophie Mountaineer hat ja die Verbindung. Ich weiß nicht, wie viele kleine Fernsehspiele die schon kann. Ich weiß, aber die wäre ja so eine Person, die das auch noch mitbringen würde. Die hat Medienboard geförderte Filme gemacht. Also das ist ja nicht so, dass sie die Leute nicht kennt. Ich glaube halt, was ich jetzt aus meiner, also ich bin ja weder ein DFB-Dozent noch habe ich da studiert, aber wenn ich mir jetzt so die Berliner Filmlandschaft ansehe, gibt es ja das andere Modell schon an der HFF. Da ist eine sozusagen eine Managerin, die Leiterin der Hochschule jetzt. Herr Hagemann, also Martin Hagemann findet das ganz toll. Sein Unbenommen ist vielleicht auch wirklich ein gutes Modell für die Art, wie er sich das wünscht, und vielleicht funktioniert das auch prima für die Filme, die da gemacht werden. Das kann gut sein. Ich fand das Output der HFF in den letzten Jahren eigentlich echt interessant. Aber eigentlich würde ich mir ja sozusagen eher noch was anderes wünschen jetzt in Berlin. Also dass man eher eine Person hat, die inspiriert ist und die was mitbringt, also eine Auseinandersetzung und wo, wenn ich da studieren wollte, hingehe und denke, ah toll, ich treffe diese Personen da.
Das können ja auch die einzelnen Dozenten machen. Also warum muss das eigentlich ein Direktor tun?
Also ich bin auch nicht so überzeugt davon, dass es einen Führer braucht für so eine Elite-Schule oder so. Ich finde diese elitären Gedanken eh Quatsch. Aber also je mehr inspirierte Menschen man da trifft, desto besser. Und wenn die Leitung inspiriert ist, ist es ja noch besser.
Und wir sind einfach so eine kleine Schule, dass das tatsächlich sehr das Klima beeinflusst, was man da für ein Direktorium hat. Also es ist schon so, dass in den letzten 4 Jahren die DFB immer mehr zu einem entpolitisierten Raum wurde, auch zu einem Raum ohne Diskurs, wo also auch so ganz wichtige Sachen wie unsere freitägliche Abnahme irgendwie ins Wackeln gekommen sind, weil einfach auch keine Sprache mehr herrschte, in der man sich irgendwie wirklich über Film ausgetauscht hat, sondern es wurde mehr immer zu so einem geschmäcklerischen, oh ja, finde ich gut, oder ja, hier kann man sich nicht so richtig identifizieren und so. Da wurde mit Begriffen um sich geworfen, die überhaupt nicht hinterfragt waren. Und
wer hat um sich geworfen?
Also zum Beispiel Jan Schütte. Also ich hatte da auch so sehr absurde Erfahrungen mit ihm, wo er in Abnahmen saß und vielleicht mal irgendwie auch noch sich selber vorher vielleicht mal noch filmtheoretisch ein bisschen hätte informieren können, aber egal. Jedenfalls habe ich das Gefühl, jetzt im Moment, so wie das Verfahren aussieht und so wie das Kuratorium aussieht, könnte auch gar kein Direktorium so richtig kommen, was sich als Anwaltschaft der Schule versteht. Denn zum Beispiel Schwingel hatte ja auch Angst oder hat sich nicht getraut, sich gegen das Kuratorium oder auch gegen das Verfahren in irgendeiner Weise zu äußern. Er hat es irgendwann mal als suboptimal bezeichnet, aber das war schon das höchste der Gefühle. Er hat auch ganz klar im Gespräch mit 3 studentischen Vertretern, wo ich dabei war, gesagt, er würde nie was gegen das Kuratorium sagen, was ihn ja ausgewählt hat. Und das ist irgendwie so Teil des Problems, dass da auch so eine Bereitschaft herrscht oder eine Bereitschaft herrscht zu kuschen oder auch eine Angst, sich irgendwie gegen die zu stellen. Die haben ja auch diese Allmacht, die können ja auch jederzeit auch dann das Direktorium wieder absetzen. Und das ist auch alles irgendwie Teil des Problems, dass da natürlich auch Leute Angst haben, die später vielleicht mal selber wieder Filme machen wollen, sich da irgendwie zu verscherzen mit, keine Ahnung, mit einer V-News oder ich weiß nicht. Und das ist problematisch auf jeden Fall.
Du hast gerade beschrieben, dass es irgendwie zu so einer ein bisschen Entpolitisierung gekommen ist unter Jan Schütte. Andererseits seid ihr ja gerade mitten in einem Prozess, bei dem ihr sehr politisch agiert und sprecht. Wie konnte es denn dazu kommen? Oder kannst du ein bisschen beschreiben, wie so diese und was es jetzt auch ausgelöst hat vielleicht an der Schule?
Es ist total interessant, was da gerade passiert. Also mein Erweckungserlebnis war die Podiumsdiskussion im Dezember, wo viele Alumni waren und auch Leute, die einfach der DFB was zu verdanken haben, die ehemalige Dozenten und so weiter, Journalisten, wo man einfach erstmal gemerkt hat, es gibt eigentlich einen großen Bedarf, nach so einer Institution. Und es gibt sowas wie eine ganz vorsichtige Vision, die noch sehr rückwärtsgewandt ist und die noch nicht so besonders, also die da auch noch so ein bisschen rumoszillierte, aber aus dieser Dezember-Veranstaltung in der Akademie der Künste war, also da ging ich so raus mit zum ersten Mal einer Idee davon, wie die Akademie eigentlich sein könnte und wie sie, wie ich in dem Moment ganz stark empfunden habe, überhaupt nicht ist gerade, und habe ganz stark ein Potenzial gespürt und gemerkt, ich will dafür jetzt irgendwie kämpfen. Und daraus, das hat relativ viele Leute mitgerissen. Also ich würde sagen, wir sind jetzt ungefähr ein Kreis von vielleicht 30 Leuten, die immer wieder aktiv werden, wenn sie gerade nicht in eigenen Projekten drin hängen oder irgendwas anderes ganz furchtbar drängend wird. Und wir haben auch eine breite Unterstützung durch die Studentenschaft. Wir machen immer wieder Umfragen, um uns zu versichern, ob wir überhaupt noch im Namen der Studentenschaft wirklich agieren. Und da gibt es immer erstaunlich gute Resultate. Und also zum Beispiel waren, glaube ich, über 80% dafür, dass wir weiterhin eine Neuausschreibung fordern, als es an so einem kritischen Punkt war und man auch schon hätte sagen können, irgendwie, nein, wir arrangieren uns jetzt einfach irgendwie, geben auf. Und wozu es auch geführt hat, ist, dass es mal wieder jahrgangsübergreifend einfach Kontakte gibt, dass Leute sich kennenlernen, dass vielleicht auch, also ich denke auch, es wird was auf jeden Fall was daran ändern, wie ich Filme mache. Und ich denke, ich habe dadurch auch Leute gefunden, mit denen ich sogar arbeiten möchte. Einfach dadurch, wie wir jetzt gerade in dieser Situation miteinander arbeiten und sprechen können und ein Vokabular finden und merken, was uns wichtig ist.
Filme machen hat ja auch was mit Haltung zu tun. Also ich glaube auch, dass die Filme davon profitieren, wenn Menschen eine politische Haltung einnehmen.
Also ich war bei dieser Veranstaltung auch im Dezember im Publikum. Ich war auch sehr beeindruckt. Und zwar nicht, weil da jetzt so besonders tiefenscharf argumentiert wurde und teilweise wurde ja auch ganz schön ins Blech geredet. Mhm. Aber der Spirit war in der Tat sehr spürbar, dass es da ein kollektives Aufbegehren gibt. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Wie ist das denn im Moment? Im Moment ist ja eigentlich so ein komischer Freiraum ohne amtierenden Direktor, also Bodo Knappheide und ich weiß gar nicht, leiten das interimistisch?
Edith Forster.
Schafft das selbst Freiräume oder geht deswegen jetzt gerade gar nichts voran?
Ich kann da gerade gar nicht so überblicksmäßig sprechen. Also ich habe das Gefühl, es wird so ein bisschen einfach versucht, so einen Tagesablauf irgendwie beizubehalten und so ein bisschen geht einfach alles weiter. Aber es liegen natürlich jetzt ganz viele Themen auf dem Tisch, die in den letzten 4 Jahren zum Beispiel da überhaupt nicht rumlagen. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut und ein guter Anfang und was hoffentlich nachhaltig auch den Charakter der DFFB prägt. Also so, viel mehr kann ich da gerade gar nicht sagen.
Ist es denn in Berlin besonders schlimm mit der Filmpolitik? Woran würde das liegen? Oder ist das eigentlich allgemein so? Also ich hatte neulich wieder ein Gespräch mit Kollegen, wo die Einschätzung so war, ja, Filmpolitik interessiert eigentlich Politiker sehr selten, weil Film nicht so die Relevanz hat und es kann mit Filmpolitik kann in Deutschland niemand politische Karriere machen.
Also ich kann zumindest sagen, also dass ich, glaube ich, nach 6 Wochen immer noch keine Antwort habe auf diesen Brief, den ich dem regierenden Bürgermeister geschickt habe, wo immerhin 800 Filmschaffende unterschrieben haben. Und darunter auch also etliche Bundesfilmpreisträger, Oscar-Anwärter und also Oscar-nominierte, europäische Filmpreisgewinner. Also wirklich, es waren jetzt nicht nur die Studenten, die da unterschrieben haben, sondern wirklich sehr, sehr viele Leute, die auch, also die, wo man sogar auch nachlesen, ganz relativ einfach drauf kommen könnte, dass das Leute sind, die sich ja auch Björn Böning und die Kollegen wünschen irgendwie, aber dass da keine Antwort drauf kommt, das spricht für sich, finde ich. Also, dass man so einen Brief losschickt. Und ich glaube, der Kritikerverband hat auch keine Antwort bekommen auf seinen Brief. Ne?
Wir haben auch keine Antwort bekommen. Ne?
Also ich meine, das hat natürlich mit dem Stellenwert von Film überhaupt zu tun. Man kann da manchmal so ein bisschen Glam abgreifen, klar, wenn man nach Hollywood oder nach Cannes damit fährt. Aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit Theater oder den traditionellen deutschen Hochkulturinstitutionen. Also wenn man sieht, was jetzt mit der Volksbühne bei der Diskussion losgegangen ist und auch womit Grütters die sozusagen ganz starken kulturpolitischen Einsatz hat, in vieler Hinsicht den völlig verkehrten, würde ich sagen, aber sie ist jemand, die sich darüber ganz stark profiliert hat, auch als Kulturpolitikerin, dann sieht man ja, dass da ist dann Film plötzlich nicht mehr wichtig. Da positioniert man sich immer noch auf den traditionellen deutschen Kulturfeldern.
Da muss man auch dazu, da mischen sich ja auch dann Leute ein von anderen Theatern, also namhafte Leute, die sich jetzt hier aus der Debatte zum Beispiel völlig raushalten, weil die ja auch nicht ganz blöd sind aus ihrer Sicht, weil die natürlich wissen, im Kuratorium ist zum Beispiel die Chefin vom Medienboard drin. Also ich finde das ist ja auch ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, über diese Interessenskonflikte. Also du, Susanne, du kannst ja hier auch nicht wirklich offen über die anderen Kuratoriumsmitglieder so sprechen wie über Björn Böning, und das ist völlig klar, weil da sitzt die Chefin des kleinen Fernsehspiels drin. Ich meine zumindest, dass die Chefin ist inzwischen, ja, vom RBB sitzt eine Redakteurin drin. Und das sind ja genau die drei Institutionen, von denen die Studenten später mal wirtschaftlich abhängig sind. Also, und wie sollen die sich dazu äußern? Und das betrifft aber auch Leute jetzt, selbst Leute wie Christian Petzold oder so sind ja nicht frei, also in der Art, wie sie reden, oder Dominik Graf. Also die sind ja auch noch abhängig von Sendern und können auch nicht sagen, was sie wollen. Und das ist verrückt. Aber ich finde, in Berlin ist die Problematik halt, dass es so wahnsinnig viele Filmemacher gibt und dafür dann die Förderung halt relativ überschaubar ist und die für den künstlerischen Film natürlich extrem klein. Also von daher, ich finde es hier schon wesentlich schwieriger. Dafür hat man diesen enormen Pool an guten Leuten, also mit denen man ja eigentlich ganz tolle Sachen machen könnte. Schwer zu sagen. Was meinst du?
Ich sehe das auch schwierig mit diesen ganzen Abhängigkeiten, auch damit, dass es irgendwie immer alles, dass es alles zusammenhängt und man die Verbindungen aber auch erst richtig sieht, wenn man mit der Lupe irgendwie rangeht. Oft wir als Studenten sind da natürlich noch relativ frei oder sehen uns da zumindest auch in der Pflicht, freier zu sprechen, als das andere können, als das zum Beispiel auch schon unsere Dozentenschaft kann und ja, Leute, die in direkteren Abhängigkeiten stehen. Also wir haben das Gefühl, das ist tatsächlich unsere Aufgabe, da jetzt mal Strukturen zu kritisieren, wo andere vielleicht noch ängstlicher sind.
Ich fand das ja, muss ich jetzt sagen, dass so viele Leute diesen Brief unterschrieben haben, fand ich erstaunlich. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute, die von diesem System auch indirekt profitieren und die vor allem vom Medienboard Förderung abhängig sind, vom kleinen Fernsehspiel teilweise abhängig waren, dass die da alle unterschreiben, fand ich also erstaunlich. Also dann denke ich mir, da ist doch die Demokratie noch einigermaßen lebendig.
Wir wissen ja auch nicht, wie die dazu stehen. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kuratoriumsmitglieder zum Beispiel das Verfahren auch nicht in Ordnung finden und vielleicht auch ihr Erlaubnis gegeben haben, dass sich da Filmemacher gegen positionieren. Das ist jetzt ein bisschen spitzfindig, weil ich erwarte nicht, dass Christian Petzold bei Castnews anruft, bevor er einen offenen Brief unterschreibt, aber man wird sich sicherlich untereinander, unter Kollegen schon absprechen, inwiefern es wo in Ordnung ist, wo man seinen Namen drunter schreibt.
Kann sein, weiß ich
nicht. Also, du kommst nicht auf solche Ideen.
Ich glaube, da haben auch viele Leute jetzt einfach unterschrieben, weil sie das so glasklar finden. Also das ist ja so ein Fall, wo man denkt, ja, das ist, also da ist eigentlich überhaupt kein Diskussionsbedarf. Das ist völlig logisch, dass dieses Verfahren transparent gemacht werden muss.
Ja, aber also wenn ein Verständnis innerhalb auch des Kuratoriums wäre dafür, dass das Verfahren so nicht funktionieren kann, dann würde aber doch jetzt auch nicht nochmal genau das gleiche Verfahren wiederholt werden. Also das ist ja auch was wir zum Beispiel nicht verstehen, wie ein Verfahren, das gegen das erstens mal Böning und das Kuratorium selber verstoßen haben mit dieser an der Seite vorbei Einführung von Schwingel, und das letztendlich dann also eigentlich zu juristischen Schritten am Ende geführt hat und das dazu geführt hat, dass sich da so krass die Fronten verhärten und so weiter, dass das einfach nochmal neu aufgesetzt werden soll. Und was ich auch nicht verstehe, ist, dass das darüber nachdenken, wie man das Kuratorium, ob man das eventuell in irgendeiner Weise reformiert oder erweitert durch unabhängige Filmemacher, durch Alumni und so weiter, dass das auch verschoben wurde jetzt auf nach Bönings Amtszeit. Dabei wird ja andersrum wieder kolportiert, dass es ganz einfach ist, das einfach auszutauschen über Nacht. Aber
naja, es gibt, die haben Amtszeiten. So ein Kuratorium wird für eine gewisse Amtszeit berufen und die läuft, soweit ich weiß, bis 2017. Und die Haltung von Böning ist, nicht vorzeitig irgendetwas zu machen. Aber laut den Statuten bzw. dem Gesellschaftsvertrag der DFFB obliegt es denen, die zu berufen und abzubestellen. Da stehen keine besonderen Gründe drin im Gesellschaftsvertrag, die können das jederzeit machen. Also natürlich ist es ein politischer Akt. Wenn man jetzt sagt, irgendwie wir ändern das jetzt, dann ist es natürlich auch ein Eingeständnis, dass es irgendwie vorzeitig notwendig wird. Und das würde ja den bisherigen, also ihre bisherigen Entscheidungen in Frage stellen. Also mir scheint es, also es ist jetzt meine Interpretation, es scheint mir einfach darum zu gehen, das Gesicht zu wahren und nicht zu viele Fehler einzugestehen.
Sehe ich genauso. Also ich glaube auch, dass es geht um einen möglichen Gesichtsverlust. Ich meine, also wird er hoffentlich, also was heißt hoffentlich, aber wenn er jetzt nicht sich bewegt, Björn Böning, wird er den sowieso haben und dann noch schlimmer. Also ich finde, er müsste möglichst schnell reagieren und sich auch, eigentlich müsste er sich auch entschuldigen einmal für diesen Verfahrensfehler, der nicht nur ein Verfahrensfehler war, sondern eigentlich auch ein unglaublicher Vorgang, eine Bewerbung rückzudatieren. Also es gab ja auch keine Entschuldigung bisher dazu.
Nichts, das wurde einfach auch komplett, da wurde einfach drüber gewischt.
Also im Prinzip, also für mich hat er damit sein Gesicht verloren. Also ich kann ja niemanden mehr ernst nehmen, der solche Dinge tut und noch nicht mal meint, er müsste sich zumindest bei den anderen Bewerbern entschuldigen, mal in der öffentlichen Form. Mhm. Aber du hast natürlich recht, also er glaubt, dass er sein Gesicht noch wahren kann, indem er das aussitzt. Also das ist ja politisches Handlungsprinzip aussitzen. Und das probiert er jetzt, und da kann man wirklich nur hoffen, dass das nicht klappt.
Aber wobei man sagen muss, es ist ja jetzt nicht zuletzt daran gescheitert, dass er keine willfährigen Kandidaten mehr gefunden hat. Also Pölzler und Schwinde haben ja schon auch deswegen zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, sie haben bei den Studierenden, sie haben in der Öffentlichkeit, bei der Presse nur gegen.
Das ist so klar nicht. Also das ist eine sehr positive Interpretation. Ich würde mich da gerne anschließen, ja. Aber meinem Eindruck nach ist es nicht so, dass die, also zumindest bei Pölzler ist es nicht so, dass er zurückgezogen hat, weil er zu viel Gegenwind gesehen hat, sondern das ist auch nur das, was ich jetzt, er hat den Vertrag wohl erhalten und er hat drüber nachgedacht und er hat ihn wohl nicht unterschrieben, weil er bestimmte Konditionen wollte. Und zwar, er wollte gleich im ersten Jahr wieder ein halbes Jahr frei bekommen, um einen Film drehen zu können. Und anscheinend haben sie sich einfach auf den Vertrag nicht einigen können. Auch das weiß ich nicht, ob es stimmt. Ja? Das ist auch nur, aber ich bin mir nicht so sicher, dass es tatsächlich der Gegenwind war, weil auch das wissen wir nicht. Es ist halt eine Möglichkeit. Bei Schwingel scheint es schon so, dass er da irgendwie dann kalte Füße bekommen hat. Da könnte es aber auch mit dem Prozess zu tun haben.
Natürlich.
Der natürlich, wenn man tatsächlich dann überprüft, inwiefern es seine Inaussichtnahme bzw. Berufung rechtlich in Ordnung, das wird ja jetzt nicht mehr überprüft. Das hätte ja, wenn er geblieben wäre, hätte das vermutlich überprüft werden müssen. Und in dem Moment wäre vermutlich die rückdatierte Bewerbung dann tatsächlich, ich weiß es jetzt nicht, strafrechtlich relevant oder wie auch immer, in welchem Zusammenhang das dann dadurch, dass man weiß.
Urteilen. Also da bist du aber schon, kannst du schon einen Prozess führen, glaube ich.
Also insofern, ob das der Widerstand der Studenten war.
Ich glaube nicht, dass es überprüft worden wäre. Ich glaube eher, dann hätte er dann hätte er auf jeden Fall ein Recht auf diesen Job gehabt und hätte wiederum seine Rechte irgendwie geltend machen können. Jedenfalls war es ganz wichtig, dass diese einstweilige Verfügung auch kommt, bevor er unterschreibt, weil dann hätte man irgendwie nichts mehr machen können. So haben wir das zumindest auch von verschiedenen Rechten.
Das hat die Richterin auch erklärt, genau. Also es ist so, wenn das Kuratorium erstmal einen Vertrag macht mit einem Direktor, dann kann nicht mehr geklagt werden um die Stelle, Stelle, weil die dann schon vergeben ist. Man kann dann nur noch Schadensersatzklage machen. Und klar,
das ist natürlich auch die Frage, ob wir nicht auch einfach den großen Scheinwerfer der Presse in dem Moment auch verloren hätten. Ja, also wenn es eine Unterschrift gegeben hätte von Schwingel, ob da jetzt noch so viel Interesse von allen Seiten geherrscht hätte, da zu überprüfen, ob das alles so...
Das käme drauf an, dann hättet ihr so, also ihr hättet dann schon echt also spektakuläre Maßnahmen ergreifen, dass ihr die Presse weiter auf euer, also bekommen hättet.
Und ich glaube, es hatte tatsächlich auch einfach was mit dem Gegenwind zu tun, denn Schwingel hat ja immer wieder gesagt, er würde nur gehen oder er würde nicht gehen, wegen, um sich aus Solidarität mit den Studenten oder weil er die Kritik am Verfahren versteht, sondern nur aus Selbstfürsorge, wenn er das Gefühl hat, dieser Job würde ihn auf längere Sicht krank machen und aus dem Grund, wenn er hier nicht den Baum pflanzen kann, den er pflanzen will, das hat er öfter so genauso gesagt. Und dann hat er auch im Interview gesagt, er kann ja nicht den Baum pflanzen, den er pflanzen wollte, und das müsste ja schon Jesus Christus jetzt hier kommen.
Nee, Jesus Christus könnte da auch nichts ausrichten. Genau,
das hat er nicht gesagt, das hat er Royale in den Mund gelegt.
Das hat ihm gesagt. Ja, genau. Ja, das war ein sehr tendenziöses Interview. Jedenfalls, wenn man sich die Fragen ansieht.
Im Prinzip ist die Situation ja eigentlich ideal jetzt. Also man könnte jetzt an der DFFB sozusagen mal darüber nachdenken, es ist ein Freiraum da. Wie kriegt man vielleicht mal eine deutsche Hochschule so hin, dass sie wirklich eine internationale Ausrichtung hat mit inspirierten Leuten, die da hinkommen? Ich meine, es war ja auch lange so, dass da gute auch internationale Leute sind und wahrscheinlich auch immer noch. Ich habe da nicht so einen Einblick. Aber es wäre auch, also es ist ja eine Riesenchance auch, also diese Lücke jetzt. Und
man muss sich ja selbst als Politiker jemanden wünschen, der da doch glücklich würde. Also ich glaube nicht, dass Jan Schütte glücklich gewesen ist in seinen 4 Jahren, doch sonst wäre er ja auch nicht wieder gleich abgehauen. Mhm. Und das heißt, es kann eigentlich nur eine einvernehmliche Lösung sein. Und das heißt nicht...
Die Frage ist halt, was heißt einvernehmlich? Also ich bin zum Beispiel nicht unbedingt sicher, dass jetzt Studierende unbedingt wissen, wer der beste Direktor für sie ist. Also müssen sich alle einigen auf einen, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil ich weiß selbst nicht, wer der Richtige da wäre. Also ich weiß es auch nicht, ob Schwingel der Richtige gewesen wäre. Es gibt so viele Leute, die den so verteidigen. Wenn ich seine Interviews lese, habe ich da eher Zweifel dran, dass er der Richtige gewesen wäre. So als Kompromisskandidat irgendwie wurde er überall gehandelt. Wirklich ein Kompromiss, wofür eigentlich? Oder zwischen wem und wem? Und aber wer wäre der Richtige? Also ich kann es sowieso nicht einschätzen.
Ich glaube, man könnte ein Verfahren konstruieren, in dem man sich sozusagen darüber bewusst werden kann, gemeinsam, was es jetzt braucht. Also, aber dafür müsste es natürlich ein Verfahren sein, das erstens so einen Moment der Akademieöffentlichkeit hat, wo ja Böning im Interview sagt, er will eben keine Turnhallenveranstaltung mit Klatschometer. Ich glaube, es braucht genau den Diskurs und die Möglichkeit einer Selbstfindung. Und es ist schon so, dass, glaube ich, die Einzigen, die im Moment was ganz klar wollen, oder die einzigen Stimmen, die da klar sind, sind die aus der Akademie, die eben zum Beispiel zumindest diesen Begriff des Freiraums jetzt immer klarer für sich formulieren und an bestimmte, also und davon wiederum bestimmte Sachen ableiten, wie so ein Direktorium aussehen müsste. Warum glaubst du, dass die Akademie das selbst nicht weiß, wen sie bräuchte?
Nee, ich glaube, du meintest, also ich glaube, es geht im Moment nur ein demokratisches Verfahren. Nach dieser Vorgeschichte geht es nicht anders. Also finde ich, ganz liegt auf der Hand. Ein demokratisches Verfahren heißt aber nicht Plebiszit, sondern das heißt, man muss eine Struktur finden, eine demokratisch, also einvernehmliche Struktur finden. Das muss man tatsächlich einvernehmlich finden, wo alle sagen, okay, das ist ein Verfahren, das können wir akzeptieren, und so hat bisher Demokratie auch entstanden, dann wird es reformiert und wieder ein bisschen bearbeitet, weil es nicht so gut funktioniert. Aber natürlich müssen jetzt nicht die Studenten und Hochschulangehörigen darüber abstimmen, wer Direktor wird. Also ich glaube, das ist aber keine Forderung.
Also das war oft ein Missverständnis, ja. Also diese Frage nach der, es gab so Formulierungen von wegen im Konsens, also dass man irgendwie einen Konsenskandidaten findet, und das würde ja heißen quasi, dass es so ein Vetorecht gibt. Aber ich glaube, darum geht es nicht, also, sondern eher um ein Verfahren, das... Wisst ihr denn, wie das an anderen Hochschulen läuft? Also es gibt ja dafür eigentlich Verfahrensmodelle mit irgendwie Hochschulräten oder...
Also ich weiß nur, wie das Berufungskommission an der KHM, wo ich studiert habe und auch mal unterrichtet habe, laufen so ab. Da sind studentische Vertreter, also ist ein zum Beispiel bei der Professorenberufungskommission sind 7 Vertreter, davon sind, glaube ich, 4 aus dem Fachbereich, für den berufen wird, und 2 aus anderen Fachbereichen plus eine Gleichstellungsbeauftragte, und aus dem Fachbereich ist aber ein studentischer Vertreter auch dabei, künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter und 2 Professoren. Das heißt, da ist im Prinzip die ganze Basis der Hochschule vertreten, sogar mit anderen Fachbereichen noch. Und dann ist das eine klare Mehrheitsentscheidung. Und dann gibt es aber die verrückte Sache, dass der Direktor an der KM sowas dann wieder ablehnen kann. Und auch ein Staatssekretär könnte theoretisch sagen, ich will nicht, dass Sophie Montigneux also Direktorin wird an der Hochschule. Ich glaube, das ist tatsächlich legalistisch so geregelt.
Ja, so, Dirk. Ich finde das sind Hochschulen nirgends mehr die Studierenden das zu sagen haben. Man hat die so irgendwie mit drin, Studierendenvertreter gibt es, Mittelbauvertreter gibt es, aber es ist inzwischen, soweit ich weiß, flächendeckend so, dass die das natürlich nicht entscheiden können. Warum das so sein muss, weiß ich nicht. Und dass das gerade in der Kunsthochschule so sein sollte, weiß ich erst recht nicht. Also natürlich, finde ich, sollten die Studierenden zum Beispiel ein Vetorecht haben. Also wenn da jemand ihnen vorgesetzt wird, mit dem sie sich absolut nicht vorstellen können, vernünftig ihr Ding zu machen, warum sollen die das nicht ablehnen können? Also das finde ich irgendwie so eine Rückzugsposition, die mir jetzt nicht einleuchtet. Also nur weil alle Mitbestimmung inzwischen abgeräumt ist, die in den 70er Jahren mal existiert hat. Also so weit würde ich jetzt...
Es gibt halt so Fälle, und die kannst du halt nicht ausschließen, finde ich, aber gehört auch zum demokratischen Lernprozess dazu. Also mit Bitomsky war es, glaube ich, so, dass der von den Studenten ausging, dass er dann irgendwann den Hut genommen hat. Und hinterher haben es viele bereut. Also ich meine, ich kenne es auch von mir selber. Mein Gott, man macht politische Fehler und dann schämt man sich hinterher dafür und denkt so, Mist, aber die Hochschule geht daran in der Regel nicht zugrunde und Menschen in der Regel auch nicht.
Weil ja, und Bitomsky hat der Schule bestimmt besser getan als Schütte, gerade auch, weil es so viel Widerstand gegen ihn gab und man sich mit ihm auseinandersetzen musste. All dem hat sich Schütte ja auch noch immer entzogen. Gut, Bitomsky auch, aber...
Ja, das wäre dann so ein Beispiel, wo vielleicht die Studenten nicht wussten, was für sie das Richtige war, aber...
Ja, aber das, klar, wie soll man es denn wirklich wissen? Man muss aber doch in dem Moment in dem man mit dieser Person zu tun hat, entscheiden, ob sie einen überzeugt oder nicht. Was wird, kann man sowieso nicht wissen. Und wie die sich entwickelt, weiß man sowieso auch nicht. Ja. Dieses Risiko bleibt natürlich immer, aber das jetzt...
Also ich persönlich fände auch eine einzige Kunsthochschule in Deutschland, die selbst verwaltet ist, auch hochinteressant. Also ich würde mich wundern, wenn da schlechtere Filme rauskommen als an den anderen Schulen. Also wäre auch ein interessantes Modell mal. Also
alles Geld in die Filmarche stecken.
Nein, aus der DFB. Ich weiß, aber aus der DFB, klar, die hat kein Geld. Ich meine,
man könnte die 6 Millionen der DFB abziehen, man muss sowieso dann nicht bleiben in.
Nee, ich würde der DFB das Geld lassen und die im Prinzip auch auf Selbstverwaltung. Dann können die Leute von der Filmarche ja alle in der DFB studieren.
Okay, dann vielleicht für diese Runde erst einmal vielen Dank fürs Teilnehmen und bis zum nächsten Mal.